Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Hier geht es nicht um Optimierung, nicht um Leistungsdruck oder das perfekte Bild nach außen, sondern um das, was entsteht, wenn wir anfangen, genauer hinzuhören. Auf unseren Körper, unsere Bedürfnisse, aber auch auf die leisen Zweifel, die uns manchmal begleiten. Denn gerade unser Körper ist oft der Ort, an dem sich so vieles bündelt. Erwartungen, Kontrolle, Kritik, aber eben auch Kraft, Erfahrung und Verbindung. In dieser Folge spreche ich mit Alexa von Heiden, Gründerin von Soul Sports. Wenn man sie sieht, könnte man denken, Klarheit, Energie, Stärke, einfach da. Aber wir schauen gemeinsam genauer hin. Was davon ist gewachsen? Was war im Prozess? Und wo beginnt echte Verbindung zum eigenen Körper, jenseits von Leistung und Vergleich? Wir sprechen darüber, wie sich das Körperbild im Laufe eines Lebens verändern kann, über Phasen, in denen Bewegung vielleicht mehr mit Kontrolle zu tun hatte als mit Freude, und darüber, was es bedeutet, heute anders mit sich selbst umzugehen, ehrlicher, weicher und gleichzeitig klarer. Und es geht um die Frage, wie merkt man eigentlich, dass man gut mit sich umgeht. Außerdem sprechen wir über Soul Sports, ihr Baby, und darüber, was passiert, wenn Bewegung nicht mehr nur etwas ist, das wir machen, sondern etwas, das uns wirklich nährt. Wenn wir aufhören, uns zu vergleichen und anfangen, uns wirklich zu spüren. Dieses Gespräch ist eine Einladung, vielleicht den eigenen Körper ein kleines bisschen weniger kritisch zu sehen. Und ein kleines bisschen mehr als das, was er ist. Ein Ort, an dem Leben stattfindet. Schön, dass du da bist. Bist du gerade eher im aktiven Modus oder so im Ruhemodus?
Absolut aktiv. Ich bin total fröhlich, gut gelaunt. Ich bin heute schon eine Menge gelaufen, habe gut gegessen. Also ich bin absolut unternehmungslustig, würde ich sagen.
Ja, wunderbar. Gute Voraussetzung für uns. Ja. Ich finde auch, wenn man sich bei Instagram so deine Sachen anschaut, man sieht immer so viel Klarheit und so viel Energie und so viel Tatendrang und Entschlusskraft und auch Umsetzungsfreude. Wie viel davon ist wirklich dein Alltag und wie viel davon musst du dir auch so richtig vornehmen, um das umzusetzen?
Sehr schöne Frage. Tatsächlich nehme ich mir das jeden Tag vor. Ich habe mich irgendwann für diesen Lifestyle, wenn man es so nennen kann, entschieden, dass ich das Maximum aus meinem Tag rausholen möchte, in meinem Sinne. Und zwar so, dass ich am Ende des Tages nicht erleichtert bin, dass der Tag vorbei ist, so wie das früher war, sondern glücklich einschlafe und dankbar mit mindestens 3 schönen Sachen auf meiner Liste. Und dafür tue ich eine Menge, das stimmt.
Wie sieht denn so ein Tag aus bei dir?
Also erstmal Familie bzw. Schulkind. Also ich stehe relativ früh auf, schon um 6. Ich habe für mich festgestellt, dass ich auf jeden Fall morgens eher langsam in die Gänge komme. Und wenn ich morgens schon mit so einem Stress aufwache und Stress gerate, dass das nicht so optimal ist, auch nicht für mein Kind. Also wir stehen früh auf, machen dann Frühstück in Ruhe. Dann bringe ich mein Kind in die Schule. Und dann, ich bin im Homeoffice, also ich habe keinen Arbeitsweg oder habe kein Büro, wo ich hin muss. Dann gehe ich nicht sofort wie früher an den Rechner und checke meine E-Mails, sondern ich mache was für mich. Und das ist meistens entweder eine kleine Sportroutine oder ich mache einen Spaziergang um den See. Und so startet mein Tag. Und viele fragen sich, glaube ich, immer, arbeitet diese Frau eigentlich auch? Aber ich habe das halt für mich umgedreht. Früher habe ich Sport gemacht, wenn ich mit der Arbeit fertig war, wenn ich dann noch Zeit hatte. Und heute mache ich es vor der Arbeit und gehe dann mit einem viel besseren Gefühl und viel mehr Klarheit auch in meinen Tag.
Und wie geht's dann weiter?
Und dann geht's weiter. Ja, dann gehe ich tatsächlich in mein Homeoffice und da liegt meine To-Do-Liste. Die war früher seitenlang und ich hatte wenig mit meiner To-Do-Liste zu tun. Also ich wusste immer, was da steht, aber ich habe irgendwie keine Verbindung mit diesen Aufgaben gefunden. Ich habe immer alles last minute erledigt. Heute habe ich 3 To-Dos pro Tag und wenn ich die erledigt habe, nehme ich mir maximal noch ein weiteres vor und ansonsten mache ich um 15 Uhr Feierabend.
Und wenn du, herrlich, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber wenn du jetzt mehr zu tun hast, wie regelst du das dann?
Ich bin ein bisschen wie so Tetris spielen. Ich versuche es einfach so mittlerweile auch meinen Kalender zu planen, monatsweise und mir die Kalender nicht so voll zu hauen und vor allen Dingen nicht mehr, so wie ich das früher auch gemacht habe, zu allem Ja zu sagen. Vor allen Dingen auch nicht nur zu Geldjobs. Also ich habe früher sehr monetär getrieben gearbeitet. Also sobald ein Job reinkam, habe ich irgendwie versucht, das möglich zu machen. Heute überlege ich mir, habe ich überhaupt die Kapazitäten in dieser Woche, diesen Job gut zu machen? Und bringt der mir wirklich was? Also ich plane meine Wochen und Monate wirklich mittlerweile ziemlich minutiös im Voraus, weil ich auch eben weiß, es gibt dann so schöne Einladungen wie zu dir in den Podcast. Und die möchte ich irgendwie mit einer klaren Rübe antreten und nicht vollkommen gestresst und dann wissen, ich muss eigentlich die ganze Zeit noch andere Sachen fertig machen, weil ich glaube, das würde sich negativ auch auf solche Termine übertragen. Ich kann dich dann gar nicht bewusst wahrnehmen und verliere auch so das Gefühl für die wirklich auch positiven Dinge, die passieren. Also ich knall mir meine Termine nicht so voll und guck wirklich, wie sieht meine Woche aus, damit ich nicht am Ende der Woche vollkommen gestresst und fertig bin, sondern gut gearbeitet habe.
Und um 15 Uhr machst du Feierabend.
Roundabout.
Ja, roundabout. Ja. Aber es ist ja, ist schön. Also find ich auf jeden Fall toll. Und du nimmst dir dann wahrscheinlich bewusst Zeit für deine Tochter, für deine Familie.
Genau. Ich hole dann mein Kind von der Schule ab. Ich habe eine Tochter. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, dass wenn wir beide zu Hause sind, mein Mann und ich, meine Tochter sitzt irgendwo und wir sind beide am Handy. Und meine Tochter hat uns in vielen Momenten nicht als erreichbar erlebt. Und das versuche ich auch bewusst dagegen zu steuern, indem ich einfach versuche, mir die Nachmittage wirklich frei zu halten, sie entweder zu ihren Hobbys begleite oder mit ihr bewusst was mache. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen was von meinem Kind am Tag habe, was auch unglaublich wichtig für mich ist, weil ich irgendwann auch gecheckt habe, wie schnell die groß wird. Und jetzt hat die vielleicht noch so 8 Jahre Bock auf mich und dann ist die weg. Und die Zeit will ich jetzt auch bewusst mit ihr genießen und nutzen. Und deshalb halte ich mir auch bewusst, so gut es geht, die Nachmittage frei. Natürlich gibt es auch immer wieder Tage, wo ich dann irgendwie nochmal irgendwie um 5 die E-Mails irgendwie nochmal kurz checke oder ich brauche eine Freigabe, also das ist natürlich dann auch flexibel, aber ich versuche schon, so eine Kernarbeitszeit mittags, vormittags zu haben und den Nachmittag, so gut es geht, dann in Ruhe und mit mehr Freizeit.
Okay, das klingt total schön. Also das heißt, du hast deine Prioritäten einfach umgestellt.
Ja, genau. Aber auch, was dazu natürlich auch führt, dass ich meine Jobs auch bewusster auswähle. Ich hatte früher immer wahnsinnige Angst, Jobs abzusagen, weil ich erstens gedacht habe, die melden sich wie nie wieder und ich kann mir das nicht leisten, Nein zu sagen. Das stimmt aber nicht, weil im Endeffekt hatte ich durch dieses Stressgefühl, was ich dadurch erzeugt habe, indem ich mehrere Jobs angenommen habe oder meine Familie zu kurz kam, im Endeffekt den doppelten Stress. Insofern versuche ich da wirklich kluge Entscheidungen zu treffen und habe die Erfahrung gemacht, dass das Gegenüber oft viel flexibler ist, als man denkt. Also man kann Termine verschieben. Wenn ich Nein sage, ist mir zu wenig Geld, kommt vielleicht nochmal ein Gegenangebot. Also ich bin da auch so ein bisschen mutiger geworden in Sachen Nein sagen oder auch meine Bedingungen einzufordern.
Okay, und am Ende quasi gleicht sich das dann wieder aus. Weniger Jobs, aber die du hast, nimmst du nur unter den Bedingungen an, die du halt für dich brauchst, um dieses Modell fahren zu können.
Genau, um dieses Modell fahren zu können. Und damit es mir Spaß macht.
Und es funktioniert dann auch. Also du arbeitest weniger und hast aber im Grunde das gleiche Geld.
Ich würde sagen, ich arbeite bewusster. Also diese Jobs, die ich mache, sind nicht weniger aufwendig, aber ich arbeite einfach bewusster mit meinen Kräften und bin auch sehr viel selbstbewusster in dem Einfordern von dem Honorar, was ich dafür angemessen finde. Und dann funktioniert das super für mich.
Und was machst du da für Erfahrungen? Also kommt das beim Gegenüber einfach nur seriös und selbstbewusst an oder sagen dann viele auch, okay, nee, dann arbeiten wir mit jemand anderem zusammen?
Ich glaube, es gibt natürlich in Agenturen oder so, gibt es immer Vorgaben, Budgetvorgaben, aber da ist immer noch Luft nach oben. Und ich habe mich oft früher nicht getraut, das einfach mal zu hinterfragen, weil ich nicht unhöflich sein wollte oder nicht als zickig gelten wollte, schon gar nicht als gierig. Aber ich habe oft Kompromisse gemacht zu meinen Lasten. Also entweder hat die Zeit nicht gestimmt, es war viel zu kurzfristig. Ich hatte früher auch so ein bisschen Probleme mit Brutto und Netto. Ich dachte immer, Ach ja, das hört sich gut an. Ja, klar, machen wir. Und im Endeffekt, wenn man dann sich das mal durchrechnet, wie viel Aufwand man da hat oder was man vielleicht auch dann familiär zurückstecken muss, weil irgendwie das Kind dann in der Zeit betreut werden muss oder der Partner auf einen anderen Job verzichten muss, um dir den Rücken freizuhalten, da dachte ich immer so, also irgendwie ist das unausgeglichen. Und dann habe ich einfach angefangen, nicht härter zu verhandeln, sondern einfach mehr in meinem Sinne. Wie eine Agentin für mich selber.
Okay, und wie bist du da hingekommen? Naja, weil ich glaube, das fällt vielen total schwer,
ja, das ist mir auch schwer gefallen. Ich glaube tatsächlich, dass das was mit meiner Erfahrung einfach zu tun hat, über 20 Jahre in diesem Job und irgendwann dieses Gefühl nicht mehr haben zu wollen, der Bauch ist irgendwie unzufrieden, man macht es aber trotzdem. Mhm. Weil so habe ich den Spaß an dem Job verloren, weil das immer nur, dass ich dachte so, hey, Kohle ist jetzt nicht so toll, aber ist ein guter Kunde, aber die Zeit ist voll stressig. Also ich hatte immer irgendwie Trödel und ich musste für mich da einen neuen Weg finden und einfach, was ich vorhin meinte, das mal zu hinterfragen, geht's nicht auch anders? Und das habe ich sehr höflich gemacht und mache das immer wirklich auch sanft und nicht so durch die Tür, ne? Also ich frage einfach ganz nett, gibt es eine andere Möglichkeit? Können wir es mit einer anderen Zeit machen? Wie wäre es, ich muss die Hälfte ans Finanzamt angeben. Können wir nochmal das Honorar ein bisschen erhöhen? Einfach fragen. Wenn man nicht fragt, habe ich die Erfahrung gemacht, dann bekommt man ja auch nie irgendwie ein Feedback, was vielleicht erstens bei mir zu einer Erkenntnis führt oder natürlich auch, die Agenturen wissen ja auch manchmal gar nicht, unter welchen Bedingungen man arbeitet. Ne? Mhm. Und insofern die Kommunikation da so ein bisschen aufzubrechen und einfach, ich bin einfach super ehrlich, ich sage, Leute, es ist zu kurzfristig, ich habe ein Kind oder es sind Schulferien, schaffe ich nicht. Oder was ich vorhin meinte, ich muss die Hälfte ans Finanzamt abgeben, Leute, es funktioniert einfach für mich nicht. Und dann plötzlich öffnen sich Türen.
Okay, ja, das hören bestimmt jetzt viele gerne und trauen
sich deswegen vielleicht auch mal einfach
mehr zu sich zu stehen, ne?
Ja, Zeit und Geld ist auf jeden Fall sind zwei Faktoren, die müssen für dich funktionieren. Also für mich und auch für dich. Sonst kriegt man irgendwann, so wie ich, auch ja so einen inneren Widerstand. Und dieses Gefühl wollte ich auflösen. Ich wollte wirklich morgens gerne in mein Homeoffice und Bock haben auf die Sachen und nicht denken so, oh, ich habe eigentlich nur 2 Stunden Zeit und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also dieses Stressgefühl, das kann ich nicht mehr so gut.
Was heißt, das kannst du nicht mehr so gut? Wir sind dann da gleich beim Thema Perimenopause vielleicht auch. Also daran denke ich natürlich immer sofort, weil ich das ja auch merke, dass meine Kapazitäten andere sind als noch vor 10 Jahren. Ja. Also ich glaube, dieses bewusster werden und Dinge für sich sortieren hat auch einfach eine ganz logische Konsequenz, die aus dem Körperlichen herauskommt, oder? Wie ist das bei dir?
Ja, ich wollte das auch lange nicht wahrhaben. Also diese Erkenntnis zu haben, dass man nicht mehr so belastbar ist und dass es jetzt kein Fehler ist oder dass das irgendwie jetzt was damit zu tun, dass man generell abbaut oder so. Ne? Ich glaube, vielleicht muss man es auch einfach umformulieren oder ich für mich umformulieren. Nicht in dem Sinne, ich bin nicht nur weniger belastbar, sondern das System funktioniert für mich auch nicht mehr. Also das, was ich als junge Frau gemacht habe, als Journalistin, denn 10 Stunden am Rechner sitzen und nachts arbeiten, um dann irgendwie den Text am nächsten Morgen abgeben zu können. Und wenn der nur 100 € das Honorar war, egal, weil man hat ja die Titelgeschichte quasi oder war in einem guten Heft mit dabei. Das würde ich heute natürlich nicht mehr machen können. Ja, vielleicht ist es auch ein Segen zu erkennen, dass man ein anderes System braucht und die Konditionen in seinem Sinne ändern muss, weil man hat ja noch ein paar Jahre vor sich. Also es ist ja, jetzt bin ich 47, das heißt 25 Jahre oder 30 Jahre werde ich bestimmt noch arbeiten. Unter welchen Bedingungen kann das stattfinden und wie macht mir das auch Spaß? Das ist die Frage für mich gewesen. Und dann war halt auch logisch, dass ich das mit Gesundheit kombinieren muss, also so, dass ich mich wohlfühle, dass mein Stressgefühl weniger ist und dass es aber auch monetär sich auszahlt, weil ich nicht mehr so viel leisten kann. Das bedeutet aber nicht, dass meine Arbeit weniger bezahlt werden darf, weil im Gegenteil, ich weiß ja, wie gut ich bin und ich glaube auch, der große Wert oder meine Arbeit ist einfach auch die Erfahrung, die da drin steckt. Ne? Ich bin ja keine Anfängerin mehr. Also ich weiß, was mein Wert ist, den zu verhandeln, was ich vorhin gerade gesagt habe, und dann hau ich noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Also es muss einfach für mich funktionieren, genau. Und da bin ich mittlerweile ganz selbstbewusst.
Ich würde ganz gerne zu deinem neuen Baby kommen, Soul Sports, weil du hast ja im Grunde das, was du jetzt für dein Leben beschrieben hast, hast du ja auch mit deiner Sportroutine so gemacht und da neu gegründet. Vielleicht magst du mal erzählen, was Soul Sports ist.
Soul Sports ist, würde ich sagen, eine Fitness- und Wellness-Plattform. So könnte man es jetzt einfach erstmal im Netz beschreiben. Ich habe aber für mich irgendwann erkannt, dass ich eine Sportroutine brauche, die eben nicht Bauch, Beine, Po beinhaltet, also nicht nur die Ästhetik, sondern Bauch, Beine, Seele, also die mich mental auch abholt, die mich motiviert, aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass all das, was ich in meinem Alltag erlebe und in dieser crazy Welt, die um uns rum ist, dass ich das irgendwie verarbeitet kriege. Und ich hatte das Gefühl, dass die meisten Fitnessangebote eben vor allem die Ästhetik bedienen, ne? Also dass wir irgendwie shredded und snatched und shaped sind, aber dass mir das Intellektuelle oder diese emotionale Ansprache oft gefehlt hat. Und ich für meinen Teil habe irgendwann begriffen, dass Sport eben nicht nur meinen Körper formt, sondern auch mein Inneres. Und ich hatte eine zentrale Erfahrung, also ich mache auch seit 25 Jahren Yoga, ich habe das wirklich, hatte eigentlich schon immer auch eine ganz gute Routine, ne? Also machen ja die meisten von uns, gehen zwei, dreimal ins Studio in der Woche und sind da irgendwie fleißig mit dabei. Und dann hat mich eine Freundin aber gefragt, ob ich mit zu einem Pilates-Teacher-Training kommen will. Und ich war so, was soll ich denn da? Also okay, ja, komme ich mit, und dachte aber eher so, es wäre so wie so ein Workshop für mich oder so ein Deep Dive in Pilates. Und ich hatte auch voll Bock, weil ich vor allen Dingen Online-Sport gemacht habe immer. Also nie, ich wohne halt auf dem Land, ich wohne ja nicht mehr in Berlin, sondern ein bisschen außerhalb. Und ich hatte also voll Lust auch auf so ein 5 Tage irgendwie mit anderen, wie so ein Retreat. Alle da waren Yogalehrer und wollten unbedingt Pilates unterrichten. Und ich war die ganze Zeit so, nee, also ich bin es hier so just for fun, ich werde niemals unterrichten, hahaha. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht, und kurz vor der Prüfung, also es war mit Prüfung, es war schon auch eine ernste Sache, ist mein Schwager gestorben. Und ich wollte alles abbrechen und sofort nach Hause fahren. Und meine Familie hat gesagt, nee, mach das zu Ende und komm, wenn du fertig bist. Und dann bin ich in diese Prüfung rein, habe mich auf die Matte gesetzt, und es hat Boom gemacht. Plötzlich, ich war so zentriert und bei mir. Ich habe dieses Powerhouse-Prinzip angewendet und habe dann gemerkt, wie die innere Kraft sich aufs Äußere übertragen hat. Und dann habe ich gemerkt, ey, das muss mal einer in einem Kurs vermitteln. Und da entstand die Idee zu Soul Sports. Und ich habe diese Prüfung zu Ende gemacht und bin dann zu meiner Schwester gefahren und habe geholfen, ihren Mann zu beerdigen. Und das war einfach für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, was Bewegung wirklich auslösen kann und wie uns das helfen kann. Und das möchte ich unbedingt mit Soul Sports transportieren. Also weg von diesem reinen Ästhetik-Ding hin zu einer ganzheitlichen Art zu trainieren.
Werbung. Ihr kennt das vielleicht. Alles verändert sich in den Wechseljahren. Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen. Aber ein Thema, über das kaum jemand spricht, ist Scheidentrockenheit. Und doch betrifft sie mehr als jede zweite Frau über 45. Die Haut von Vagina und Vulva wird dünner, sensibler, trockener. Das führt zu Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Sex oder im Alltag. Hier besonders zu empfehlen, Kade Hydro Befeuchtungsovula. Die Ovula enthalten Hyaluronsäure und Jojobaöl, sind hormonfrei, vegan, sanft zur Vaginalhaut und bieten intensive Befeuchtung mit dem Plus an Pflege. Ideal für Frauen in und nach den Wechseljahren und vor allem auch für Frauen nach einer Krebstherapie, etwa bei Brustkrebs. Einfach abends ein Ovulum vaginal einführen und die Vaginalhaut intensiv befeuchten und pflegen. Für stärkere Beschwerden bei Scheidentrockenheit, insbesondere nach einer Chemotherapie, eignen sich die Befeuchtungsovula in Kombination mit der Befeuchtungscreme für den äußeren Intimbereich. Kein Parfum, keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel, nur das, was die sensible Intimhaut jetzt wirklich braucht. Kade Hydro, Befeuchtung, die begeistert, kompromisslos gut. Mehr Infos zu den Kade Hydro Befeuchtungsovula und zur ganzen Pflegeserie findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Dr. Kade für die Unterstützung dieser Episode meines Podcasts. Werbung Ende. Ich finde das wahnsinnig spannend, den Fokus sozusagen wegzunehmen vom Körperbild, das eh in unserer Gesellschaft total vergiftet ist,
ja,
und sich zu konzentrieren auf die mentale Stärke. Mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer da reingehen und erklären, wie das funktioniert, warum das so ist, warum das diesen Effekt hat.
Ja, also erstmal muss man sagen, was du auch gesagt hast mit dem Vergiftet, das stimmt. Und wir kommen ja aus so einer Generation, also ich spreche jetzt für mich, ich bin aufgewachsen mit den Topmodels, ne? Also meine Teenagerzeit war voll mit Supermodels. Da war Kate Moss, da war Claudia Schiffer und da war ich. Und es war wirklich, finde ich schon tough. Aber die heutige Jugend wächst ja noch mit viel krasseren Vorbildern auf, ne? Also sei es Kim Kardashian oder Kylie Jenner oder künstlicher Intelligenz, die irgendwie Bilder kreieren, die niemals der Realität entsprechen. Und ich habe auch als Journalistin das lange mitbedient, dieses Schönheitsideal, ne? Also früher waren die Zeitungen ja voll mit, wer abgenommen hat, wer zugenommen hat und dann pünktlich zum Jahresbeginn detoxen, jetzt aber wirklich hier mal ran an den Speck oder kurz vor den Sommerferien die Kohlsuppendiät, ne, 8 Pfund verlieren in 3 Tagen so ungefähr. Also was für ein Irrsinn da immer erzählt wurde. Und ich habe vielleicht auch unterschätzt, wie tief das sitzt. Nicht nur bei mir, auch bei anderen, ne? Und wie sehr wir eigentlich mit Bodyshaming auch aufgewachsen sind, ne? Das haben wir früher, oder ich habe das früher nicht hinterfragt. Das ist mir erst in den letzten Jahren eigentlich bewusst geworden. Und ich für mich, ich konnte diesem Ideal nie entsprechen. Also egal, was ich gemacht habe. Ne, ich sah nie aus wie Claudia Schiffer. Und bei mir führte das zu so einer Angst vor Essen. Also Angst zum Beispiel auch vor Kohlenhydraten. Und ich wusste mir irgendwann nicht anders zu helfen, als mir einen Finger in den Hals zu stecken. Und dann habe ich gekotzt. Nach jedem Familienessen, wo es irgendwie Kartoffeln, braune Soße, Fleisch und dann Alkohol gab, habe ich den Finger in den Hals gesteckt. Und das habe ich auch noch lange gemacht, als ich auch schon Mutter war. Und irgendwann, du kennst diese Momente bestimmt, hängt das Kind an der Tür, klopft Mama, Mama. Und ich hing da gerade immer im Klo mit der Kotze an meiner Hand und dachte, das muss aufhören. Das muss sofort aufhören. Ich will nicht, dass meine Tochter mich erstens so sieht. Und ich will auch nicht, dass sie das jemals macht. Also was lebe ich meiner Tochter eigentlich vor? Und das loszuwerden, das geht nicht mit einer Saftkur oder einem Detox oder einem Retreat. Das ist wirklich, man muss diese Glaubenssätze und das, was in unseren Köpfen ist, erstmal wirklich anerkennen, dass das da ist. Das ist ein Riesenmonster. Und mir war bewusst, dass ich das nicht möchte, dass meine Tochter das hat. Das wollte ich nicht. Ja. Das ist so ein tolles Mädchen und die ist so unbekümmert und die hat, ne, die ist wunderschön. Und ich wollte einfach diesen Kreis durchbrechen. Und wie mache ich das? Ich wusste auch erst keinen Rat, wie ich das machen kann. Und ich glaube aber, dann bin ich auf diesen Trichter gekommen, was ich vorhin meinte mit dieser Pilates-Ausbildung. Ich habe gemerkt, was ich innerlich für Kräfte mobilisieren kann. Und ich mache ja zum Beispiel auch Eisbaden, ne? Also ich setze mich mit Freunden ins eiskalte Wasser. Und da merkt man auch, die DNA von uns Menschen ist noch Steinzeitmensch. Aber unser Lifestyle ist komplett verkehrt für dieses System. Das heißt, ich bin aber nicht falsch. So wie gerade, was ich beim Job erzählt habe. Ich bin nicht falsch. Das System ist falsch, in dem ich mich bewege. Also zum Beispiel, wie wir Belohnung gelernt haben, ne? Wir Frauen, wir dürfen dann shoppen gehen oder ein großes Stück Kuchen essen. Oder wenn wir traurig sind, ne? Bridget Jones isst auf dem Sofa eine große Packung Eis, ne? Das ist immer so, unser Belohnungssystem ist Zucker, Konsum. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, irgendwo ist ein Haken, irgendwo stimmt das nicht. Und bin dann rangegangen und habe einfach angefangen, es umzudrehen. Also habe mir die Zeit für mich morgens genommen, nicht erst abends, wenn ich alles erledigt habe. Ich habe mich konsequent in den Mittelpunkt gestellt und habe zum Beispiel angefangen, morgens zu frühstücken, was ich früher nicht gemacht habe. Ich habe morgens immer schon angefangen, darüber mir Gedanken zu machen, wie viel Kalorien ich jetzt am Tag esse oder ob ich gute Entscheidungen treffe. Und ich dachte immer, es ist eine gute Entscheidung, wenn ich morgens nichts esse, weil dann kann ich im Laufe des Tages mehr essen. Das ist aber so wie mit leerem Tank auf die Autobahn zu fahren. Also ich habe angefangen wirklich zu gucken, was braucht dieses System Alexa, dieser Mensch, damit sie mit viel Energie und Lebensfreude diesen Tag angeht und nicht mehr konsequent sich die ganze Zeit ums Essen dreht. Das musste für mich aufhören. Und das habe ich auch geschafft durch die Kombination, ich bin zuerst dran, ich bewege mich und ich esse was. Und dann gehe ich in meinen Tag rein.
Und hast du auch eine Therapie gemacht?
Ja, aber das war schon davor. Also ich würde sagen, das ist wirklich bei mir so ein bisschen auch ausgelöst dadurch, dass ich meine Tochter gesehen habe. Das hat mir das so mein Spiegelbild vors Gesicht gehalten, dass ich dachte, die nächste Generation, das gebe ich nicht weiter. Ich gebe diesen Scheiß einfach nicht weiter. Ich will ihr was anderes vorleben. Und die hat jetzt eine Mutter, die halt dauernd auf der Matte ist und die mit viel Freude und Liebe Essen zubereitet und die wirklich den Tisch deckt, dass alle sitzen, die sagt, bitte iss auf, lass uns quatschen beim Essen. Ich pflege wirklich auch so eine Esskultur zusammen mit der Familie und nicht so, wie das vielleicht in anderen Haushalten oft war, auch war, dass die Mutter immer auf die Diät ist. Ne? Ich bin zum Beispiel auch mit den ganzen Müttern bei uns, die waren immer auf Brigitte-Diät oder haben Punkte gezählt. Also ich finde, das kann man jungen Frauen einfach nicht mehr weitergeben.
Ja, und den Jungs auch nicht. Also mein Sohn sagte auch irgendwann zu mir, Mama, jetzt iss doch bitte mal ein Eis. Das schmeckt so gut. Du verpasst so viel. Und da dachte ich auch, das ist einfach zu krass. Man kann das nicht machen.
Es ist zu krass, vor allen Dingen auch Angst vor Essen zu haben, ne? Also das war für mich auch so ein Moment, wo ich auch dachte, da, ich nehme mir auch so viel Genuss und so viel Lebensfreude, ne? Das Ding ist, es ist total einfach, das aufzubrechen. Es sagt einem nur keiner, weil man damit kein Geld verdienen kann, ne? Die wollen ja immer ihre Pillen verkaufen oder ihre Kuren oder irgendeine Kapsel. Wir alle, ich bin da selber auch, kann mich davon nicht frei machen, ne? Wie oft ich schon gedacht habe, ah ja, das ist es jetzt. Damit werde ich dünn oder damit habe ich es endgültig gelöst. Das ist alles Bullshit. Man muss wirklich, so wie ich das mache, und deshalb zeige ich das auch jeden Tag auf Instagram. Ich gehe jeden Tag auf die Matte. Aber ich mache nicht 90 Minuten Bodypump und liege danach in der Ecke, sondern ich mache meine Viertelstunde 20 Minuten. Und das reicht. Das ist der Anfang für eine Reihe von weiteren guten Entscheidungen, die ich dann im Laufe dieses Tages treffe, weil ich dann schon dieses Gefühl einmal für mich verinnerlicht habe, was tut mir heute wirklich gut. Und ich habe so viel Austausch auch mit Frauen und alle wissen, was sie machen müssen. Es gibt unglaublich viel Wissen. Jede Frau, mit der du sprichst, kennt sich gut mit Essen aus, mit Nährstoffen, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Alle wissen eigentlich, wie der Hase läuft. Und trotzdem, woran die meisten Leute immer wieder scheitern, ist die Motivation und diese Routine für sich aufzubauen. Dann kommt der Urlaub oder dann kommt eine stressige Zeit und dann brechen die wieder ein, weil dann diese Belohnungssysteme wieder greifen, die wir gelernt haben in unserer Jugend und Kindheit, ne? Nach dem Motto, ich brauche jetzt erstmal einen Wein oder oh, ich brauche die Schokolade, ne? Und dann ist immer wieder dieses Gefühl, was alle Frauen teilen, ich habe es wieder nicht geschafft, ich habe wieder versagt. Und das ist das, was einfach so bis auf die Knochen einen immer wieder so traurig macht. Und ich wollte unbedingt mich daraus befreien. Und ich glaube, dass ich das sehr erfolgreich mache. Aber, und ich sage, wie es ist jeden Tag Arbeit. Man ist niemals fertig. Es ist echt eine Lifestyle-Entscheidung. Also man muss sich jeden Tag neu dafür zu entscheiden. Aber der Körper ist auch super dankbar. Also wenn man anfängt, sich gut zu behandeln, dann kriegt man auch total gutes Feedback vom Körper. Und dann ist das wie so ein Tanz. Dann greift ein Rädchen in das andere und es läuft. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, das anders zu machen.
Wie fühlt sich denn dieses gute Feedback vom Körper an?
Stephanie, das ist verrückt. Ich wollte immer diesen Körper haben, den ich jetzt habe. Ich bin in der besten Form meines Lebens und ich kann manchmal selber nicht glauben, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich das geschafft habe. Zwar über einen ganz anderen Weg, eben nicht diese krasse Crash-Diät und nicht irgendwie mit Personal Trainer und 70 Stunden im Fitnessstudio, sondern mit meinem Soul Sports. Und das Feedback vom Körper ist einfach, es ist okay. Ich habe Waffenstillstand mit mir selber geschlossen. Ich sehe mich nicht mehr nur als Problemzone, sondern ich sehe in den Spiegel und sehe eine wunderschöne, sexy, gesunde, glückliche Frau.
Schön.
Ja, vielleicht würde man jetzt auch denken, boah, ist die eingebildet? Bin ich nicht. Ich bin einfach total glücklich. Und das Gefühl will ich unbedingt auch teilen. Ich hoffe, dass das ansteckend wirkt.
Ja. Ja. Das ja. auf jeden Fall, also das würde ich mir auch wünschen, das von mir sagen zu können. Wie, also du sagst jetzt gerade, also du hast jetzt den Körper, den du dir vor 10 Jahren zum Beispiel gewünscht hättest.
Ja.
Und du bist durch und durch zufrieden mit dir und du hast nicht mehr diesen Frust, den ich jetzt zum Beispiel habe, dass ich jeden Tag denke, ich bin zu dick, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht, ich muss mehr machen. Ich bin falsch oder so. Das hast du gar nicht mehr.
Habe ich gar nicht mehr.
Okay, krass.
Ja, ich finde es selber krass. Wenn du das sagst, wie du über dich redest, das tut mir so mit weh, weil ich genau weiß, ne, ich komme aus der gleichen Ecke.
Ja.
Und was ich vorhin meinte, die Lösung liegt direkt vor dir. Das ist so krass, wirklich. Es ist kein Geheimnis. Ne? Also es gibt keinen Knopf, den man drücken kann. Und dann plötzlich ist es so. Also das hätte ich mir vielleicht auch früher gewünscht. Ne? Was brauche ich denn, um endlich glücklich zu sein? Früher habe ich auch immer gedacht, okay, wenn ich eine Chanel-Tasche habe, dann bin ich glücklich oder so. Ne? Und dann, all dieser Quatsch, den man erzählt bekommt. Aber wirklich dieses sich selber in den Mittelpunkt stellen und dafür sorgen, dass es einem gut geht. Durch Bewegung, durch eine gute Ernährung, durch Rausgehen, Stimuli suchen. Also seine Freunde treffen, sage ich immer, ist auch total wichtig, ne? Um Block laufen, in eine Galerie gehen, irgendwie Input für die Seele zu bekommen. Das spielt alles so mit rein. Ich glaube, wir sind oft auch echt isoliert und alleine unterwegs und merken gar nicht, was um uns rum alles Schönes passiert. Und sitzen dann abends alleine in unserem Bett und sind irgendwie, ne, diese Unruhe und dieses Unzufriedenheitsgefühl. Das sind aber lauter kleine Einzelteile, die zusammenkommen. Durch diese konsequente Routine, durch die Ernährung, durch dieses Suchen von, das nennt man doch Glimmer, also das Gegenteil von Trigger, diese Glimmersuche. Und es ist wirklich schön, wenn man das über eine Zeit lang hinweg macht, stellt sich das ein. Der Kopf fängt an, das Denken zu ändern und das überträgt sich auch auf den Körper. Und wenn man diese Sportroutine zum Beispiel auch macht, man merkt, dass die Übungen niemals einfacher werden, aber man stärker wird. Und das ist einfach ein Gefühl, was mich zum Beispiel super high macht, zu merken, ey, auf einmal meine Arme, auf einmal machen die diese Übungen, die vorher nicht gingen. Also es ist ja so, auch wenn nicht sofort was passiert, aber über die Zeit passiert doch eine ganze Menge. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es wird nicht innerhalb von 3 Wochen sein. Vielleicht brauchst du auch ein halbes Jahr. Aber dann macht's Peng, Paff, Puff.
Und was machst du, wenn du jetzt keine Lust hast morgens?
Ich habe immer Lust. Das ist das Ding. Plötzlich hat man immer Lust. Es gibt nie kein. Ich habe keinen Schweinehund. Ich habe eher so ein kleines Häschen, was sagt:
Los.
Ja, was machen wir heute? Ich bin wirklich ein positiv geladenes Teilchen. Dadurch, dass ich diese Routine für mich etabliert habe, das ist für mich wie Zähne putzen oder wie aufs Klo gehen. Mein Körper braucht diese Bewegung. Und ich weiß ja auch, es ist eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Früher saß man da irgendwie am Handy. Wie schnell sind 20 Minuten verdödelt, weil man irgendwo im Zara Sale irgendeine Jeans noch sucht, die es dann doch nicht mehr gibt. Oder bei anderen Leuten guckt, wo die im Urlaub sind und irgendwie schlechte Laune bekommt. Diese Viertelstunde, 20 Minuten ist so schnell eingetütet. Und deshalb, ich denke da überhaupt nicht mehr drüber nach. Ich ziehe morgens schon meine Sportklamotten an, mach das, dann habe ich den Haken und Spitzenlaune.
Das klingt total gut.
Ja.
Ich finde, manchmal ist es so, bei dir wirkt es nicht so, aber manchmal wirkt es bei Instagram bei anderen Leuten so, dass sie sagen, so, ich habe jetzt einen anderen Ansatz und ich mache das nicht mehr für meinen Körper, sondern ich mache das für meine Gesundheit, sagen wir jetzt mal im Allgemeinen. Und es ist ja auch ein toller Ansatz. Und manchmal kommt es mir aber so vor, dass am Ende dann doch das körperliche Ergebnis zählt, der Look.
Ja.
Siehst du das auch so?
Also ich kann mich davon auch auf keinen Fall frei machen. Aber das ist, glaube ich, was ich dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich in den Spiegel gucke und einen Waffenstillstand mit mir geschlossen habe. Dass ich in den Spiegel gucke und zufrieden bin. Das ist mein Gefühl. Ich mache das nicht, damit irgendein Mann mich gut findet oder damit andere sagen, wow, die sieht ja toll aus. Ich finde mich selber spitze. Und vielleicht ist es das der Unterschied, dass wir auch aufhören, zum Beispiel für so ein männlich geprägtes Bild zu trainieren oder uns so darzustellen. Das versuche ich ja zum Beispiel nicht so zu machen. Ne? Ich versuche eher, klar bin ich stolz auf meine Bauchmuskeln, aber ich inszeniere mich jetzt ja nicht als sexy Pilates-Hase oder so. Ne? Wer das braucht, ich finde das vollkommen fein. Natürlich spielt die Optik immer eine große Rolle im Fitness- und Sportbereich. Ich glaube aber, das ist individuell. Für mich wäre es intellektuell vielleicht zu wenig. Ich brauche auch ein bisschen Futter für meinen Kopf und möchte das auch in meinen Kursen zum Beispiel, die ich gebe, auch transportieren. Also so ein bisschen, ja, bisschen mehr Wissen auch vermitteln für den Körper und dass der Look eigentlich nur so ein beiläufiges Ergebnis ist dafür, wenn man weiß, welche Muskeln man gerade trainiert oder welche Muskeln man bearbeitet, ne, dass das eigentlich ja so in den Hintergrund gerät und nicht so, wir machen jetzt hier die Übung für den super tollen Booty, sondern ich sage ganz oft, konzentriert euch nicht darauf, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt. Und das ist vielleicht auch der Unterschied. Aber ja, klar. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht auch gucke, wenn andere irgendwie posten, wie ihre Körper aussehen. Aber ich bin da mittlerweile vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, beziehe das nicht mehr so auf mich. Weißt du, dass ich mich so im Vergleich sehe mit anderen? Das tue ich zum Beispiel auch gar nicht mehr.
Aber ich finde es total schwer, diesen Frieden damit zu finden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder bei so einem Ernährungsprogramm mitmache und dann 3 Monate total konsequent bin, ja, klar habe ich dann 5-6 Kilo weniger, aber ich halte es zum Beispiel nicht 365 Tage durch.
Ja.
Jetzt mache ich regelmäßig Check-ups und so weiter und ich weiß, dass mein Körper super gesund ist. So, und der braucht anscheinend dieses Gewicht, wie ich jetzt hier sitze, um optimal funktionieren zu können.
Ja.
Und ich finde das so krank und so absurd, dass das nicht an Nummer 1 steht. Dass ich trotzdem denke, okay, fein, Haken dran, aber es muss ja weitergehen und es muss weiter optimiert werden. Vielleicht auch auf die Gefahr hin, dass der Körper dann einfach auch nicht mehr so gut funktioniert, weil er gar nicht all das bekommt, was er braucht.
Ja.
Kennst du dieses Gefühl?
Den Optimierungswahn, meinst du? Ja, kenne ich schon, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch alles verführerisch. Heute gibt es ja auch irgendwie ne Apps oder diese ganzen Programme, die wir natürlich in unserer Bubble auch ständig vor die Nase gehalten bekommen. Ich habe nur, glaube ich, auch zum Beispiel gesehen, als mein Schwager gestorben ist, der mit 40 an Krebs gestorben ist. Es ist per se ein Privileg, einen gesunden Körper zu haben. Also das, was wir machen, da kommen viele Leute niemals hin. Und ich habe einfach auch gedacht, ich muss auch einfach mal dankbar dafür sein, dass ich überhaupt gesund bin und dass ich mir das aussuchen kann, was ich möchte. Und natürlich ist es cool, dass wir so viel über unseren Körper heutzutage wissen und dass wir so viel optimieren können. Aber ich glaube, die Grundlage dafür muss immer wieder dieses Gefühl sein, was ich vorhin beschrieben habe. Gehe ich abends ins Bett und bin glücklich? Oder gehe ich abends ins Bett und denke, so wie du das anscheinend oft hast, ich habe wieder gar nicht alles richtig gemacht. Oder ich habe wieder, es war wieder nicht 100%. 100% wird es nie geben. Und das ist vielleicht auch dieser Waffenstillstand, den ich geschlossen habe. Ich habe auch Tage, also an Weihnachten, wenn ich zum Beispiel bei der Oma meines Mannes eingeladen bin, denkst du, die kocht Low Carb? Natürlich nicht. Ja. Da sitze ich aber nicht so wie früher und denke, oh Gott, da sind die Schnittchen. Ne? Ich habe vorher irgendwie mein Ding gegessen, ich habe mich bewegt und dann ist sowas auch voll drin. Also einen Puffer kann man sich ja zum Beispiel auch immer schaffen. Ne? Oder man weiß dann, wie man sowas ausgleicht. Oder eben auch, dass es eben niemals 100% perfekt sein wird an allen Tagen. Das bedeutet aber nicht, dass der ganze Rest auch scheiße ist. Wir sind ja, ich bin auch mal so fatalistisch gewesen. Wenn eine Sache nicht gestimmt hat, habe ich immer gedacht, jetzt muss ich wieder komplett von vorne anfangen. Das stimmt aber nicht. Du fängst nie komplett von vorne an. Und auch das, was du sagst mit diesem Optimierung, ich glaube, vielleicht muss man sich auch immer nochmal vor Augen halten, wo bin ich gerade und was wünsche ich mir? Und dann maximal 3 Sachen bestimmen, die gerade zentral sind. Also für mich war das zum Beispiel für dieses Jahr jetzt zum Beispiel, ich will Spaß haben, ich will noch ein bisschen mehr Muskeln in den Schultern aufbauen und ich will mehr Mobilitätstraining haben, also Mobility-Training nennt man das. Und darauf konzentriere ich mich. Ich kann ja gar nicht alles bedienen und alles machen. Mhm. Also ich suche mir da auch so meine Kirschen aus, die zu mir passen. Und da bleibe ich erstmal und lass mich dann auch nicht so verunsichern, wenn andere irgendwie was Krasses machen, sondern guck erstmal, was ist für mich jetzt gerade wichtig und wo will ich weiterkommen. Mhm. Und ich glaube, da ist auch jeder Körper total individuell.
Was ist denn so das Feedback, was du von den Frauen kriegst, die mit dir arbeiten?
Ja, das ist auch erstmal sehr emotional, weil die eben alles wissen und das schon so lange machen. Ne? Also die sind schon auch so lange in diesem Game und haben aber diesen Punkt nicht, den ich hatte. Also die wollen alle wissen, wie hast du das gemacht und wann hat es bei dir Klick gemacht? Und dann kommt natürlich die Stunde der Wahrheit, wo ich halt sage, ihr müsst euch ab jetzt dafür entscheiden, für euch, und dass ihr das so macht. Es ist keine Kur, kein Detox-Wochenende und kein Retreat. Mhm. Und dann sind die relativ motiviert und schnell dabei. Ich mache jetzt auch immer einmal im Monat so ein Soul Sports Flow, richtig vor Ort. Mhm. Da gibt's inzwischen schon so einen kleinen Klüngelkreis, die immer kommen.
Schön, ja.
Und ich hoffe und ich weiß auch, dass sie nicht wegen mir kommen, sondern wegen dem, was ich da mache und was ich erzähle. Mhm. Und weil ich das positiv auflade, weil ich sage, Leute, ihr habt schon alles richtig gemacht, weil ihr hier seid. Ich mache die Übungen positiv. Ich erkläre, was im Körper passiert. Ich versuche zu motivieren und vor allen Dingen auch die Leute anzustecken, dass sie das in ihren Alltag weitertragen und vor allen Dingen Frauen sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, was den meisten unheimlich schwer fällt, das für sich einzufordern. Weil Familie ist natürlich auch wichtig, Haushalt ist auch wichtig, Job ist auch wichtig, aber all das findet nicht statt, wenn wir nicht stattfinden. Und insofern bin ich da sehr engagiert und freue mich, je mehr Leute da zu mir kommen.
Was sind deine Pläne mit Soul Sports?
Meine Pläne, ja. Ich möchte auf jeden Fall diese Plattform weiter ausbauen. Ich habe natürlich viele Anfragen, ob ich auch Online-Videos mache. Ich habe aber gesagt, ich muss erstmal im wahren Leben eine gute Pilates-Lehrerin werden und selber das auch erstmal alles drauf haben, bevor ich da irgendwie auf die Menschheit losgelassen werde. Ich habe meine E-Books veröffentlicht im Eigenverlag. Da erkläre ich ganz viel von meinen Grundlagen. Das ist sozusagen mein Manifest, über was wir heute auch gesprochen haben. Meine ganze Geschichte und wie ich eben das für mich aufgedröselt habe von diesem ja, Körperideal der 90er Jahre hin zu dem Wohlfühlgefühl, was ich jetzt mit Ende 40 habe. Und ja, ich möchte einfach auch eine Community aufbauen. Ich bin seit 8 Jahren allein im Homeoffice und mir war halt auch an einem Punkt klar, dass ich halt entweder anfange mit dem Locher zu reden oder ich muss halt unter Leute. Und das ist auch für mich ein Soul Sports, mich mit anderen Frauen auszutauschen. Und ich finde das in meinen Kursen besonders schön, weil oft geht man ja auch anonym in so Kurse rein, raus und weiß gar nicht, wer die Frau neben einem auf der Matte ist. Und wir alle haben eine ganz ähnliche Story. Und wenn sich das verbindet, dann hat das echt, dann das hat so viel Superpower und so viel Kraft. Und wenn Frauen sich auch davon lösen, aus von so einer Konkurrenz, ne, was kann die Frau neben mir auf der Matte, wie bewerte ich die, dann ist das, glaube ich, wirklich ein großer Schritt zur Heilung für uns alle, was den Frieden mit dem eigenen Körper anbelangt.
Namaste. Vielen Dank für deinen Besuch, Alexa. Vielen Dank für deine wichtige Arbeit, die du da machst.
Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Gerne. Wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram, dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist und bis zur nächsten Folge.